Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ganz ehrlich, zum heutigen Predigttext passt das nicht wirklich. Es geht gar nicht um Urlaub, auch wenn das Ganze in der Adria spielt. Es geht um eine dramatische, gefährliche, ewig lange und sicher ganz fürchterliche Schiffsreise, die mit einem Schiffbruch endet. Das Reisen damals zur Zeit des Paulus war eine völlig andere Nummer als Segelturns unserer Tage, wo man überlegt, wie viele T-Shirts man einpackt. Es geht um eine Reise auf Leben und Tod. Und weil es hier mehr um die Seenot als um den Schiffbruch am Schluss geht, habe ich den Titel einfach geändert. Es heißt jetzt Seenot. Wie kam es denn zu dieser Reise, die im heutigen Predigttext beschrieben wird? Bisschen Kontext. Gegen Ende der Wirkungszeit des Paulus nahmen die Anfeindungen sehr zu. Und der Paulus machte sich auf den Weg nach Jerusalem, obwohl er von Propheten Warnungen bekommen hatte, dass er dort vermutlich von den Juden gefangen genommen und an die Römer übergeben werden wird. Es ist ihm klar, dass er unter Umständen auf seinen Tod zugeht. Aber er weiß, dass Gott ihn dort haben will. Und so landet er tatsächlich in Jerusalem in römischer Haft. Und die Römer überführen ihn zum Schutz vor den aufgebrachten Juden sogar nach Caesarea. Dort sitzt er über 2 Jahre fest. Das liest sich so schnell, aber das dauert. Und sein Fall wird vor dem Statthalter Felix und dessen Nachfolger Festus verhandelt. Schließlich pokert Paulus hoch und beruft sich auf den Kaiser, was er als römischer Bürger durchaus kann. Und das bedeutet, dass sein Fall in Rom vor dem Kaiser verhandelt werden muss. Auch vor dem jüdischen Regionalkönig Herodes Agrippa sagt er aus und berichtet von seinem Glauben an den lebendigen Gott. Und dieser Agrippa sagt dann zu Festus: Mensch, wir könnten den Paulus eigentlich freilassen, aber er hat sich dummerweise auf den Kaiser berufen, deshalb müssen wir ihn nach Rom schicken. Und so kommt es zu dieser dramatischen Schiffsreise. Und schon hier könnte man fragen, naja, war das nun Führung Gottes oder die falsche Taktik des Paulus, dass er sich auf den Kaiser berufen hat, sonst wäre er nie auf diesem blöden Schiff gelandet. Wir wissen es nicht. Aber klar ist, auch wir geraten aus unterschiedlichsten Gründen in Seenöte und erleiden Schiffbruch. Manches passiert vielleicht aufgrund eigener Fehler oder Fehlentscheidungen. Manches geschieht einfach. An manchem sind andere schuld. Wir haben gerade gesungen, in this world we will have trouble. In dieser Welt werden wir Probleme, Nöte, Krisen erleben, das ist so. Was wir aber wissen können, und das möchte ich einfach mal gleich zu Beginn deutlich klarstellen, wenn wir zu Gott gehören, ist es völlig egal, warum wir in schwere See geraten sind, er ist dabei. Er ist dabei. Und wenn wir 10-mal selber schuld sind, ist er auch dabei. In welchem schweren Seegang bist du vielleicht gerade unterwegs? Welchen Schiffbruch hast du schon erlitten oder wo hast du Angst vor einem Schiffbruch? Welche Situationen hast du vor Augen, wo du selber oder andere oder wir als Gesellschaft oder gar als Menschheit Schiffbruch erleiden könnten? Behalte diese Situationen mal im Hinterkopf. Wenn wir eintauchen in Apostelgeschichte 27, ich fasse manche Passagen zusammen und werde manche Ausschnitte vorlesen. Also die Reise geht los in Caesarea. Ich erspare euch eine Landkarte. Ein römischer Hauptmann begleitet Paulus und andere Gefangene. Außerdem ist Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, dabei und noch ein lieber Unterstützer des Paulus namens Aristarch. Und dann segelt man bis Myra und wechselt dort auf ein griechisches Schiff mit Ziel Italien. Und jetzt wird es zäh. Der Wind ist zu schwach oder weht aus der falschen Richtung und mit großer Verzögerung erreicht man den Hafen der Stadt Lasea, zu spät im Herbst, um noch sicher weiterfahren zu können. Ich lese den Text ab Vers 9. Deshalb warnte Paulus: Männer, ich sehe voraus, dass eine Weiterfahrt sehr gefährlich ist. Wir setzen damit nicht nur die Ladung und das Schiff aufs Spiel, sondern auch unser Leben. Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffseigentümer mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Außerdem war der Hafen zum Überwintern ungeeignet. Deshalb beschloss die Mehrheit der Besatzung, wieder in See zu stechen. Man wollte versuchen, die Stadt Phönix zu erreichen, um dort zu überwintern. Das ist ein Hafen auf Kreta, der nur nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist. Das ist doch ganz schön tragisch. Der Paulus warnt, er sieht die Gefahr, man hört nicht auf ihn, aber er kann sich der Entwicklung nicht entziehen. Er bleibt Teil der Gruppe, deren Führer eine falsche Entscheidung treffen. Auch wir sind Teil einer Gesellschaft, die immer wieder falsche Entscheidungen getroffen hat, trifft und treffen wird. Auch wenn wir vor manchen Entwicklungen warnen, auch wenn wir uns vielleicht anders positionieren oder verhalten, wir bleiben Teil der Gesellschaft, der Gemeinschaft, und wenn das Schiff kentert oder untergeht, sind wir auch betroffen. Drei Beispiele. Die Umwelt. Selbst wenn wir persönlich noch so nachhaltig und bewusst leben würden, gefährdet unsere Lebensweise als Menschheit die Schöpfung in hohem Maß. Da kommen wir nicht einfach raus. Der Lebensschutz. Selbst wenn wir persönlich das Leben hochachten, gehören wir zu einem Volk, in dem jedes Jahr über 100.000 Kinder im Mutterleib abgetrieben werden. Wir leiden als ganze Gesellschaft unter den Folgen und sind Teil dieser Schuldgeschichte. Die Abkehr von Gottes Geboten an vielen Stellen. Wir leben in einem Land, in dem Gesetze erlassen werden, die sich nicht mehr an Gottes Lebensordnungen orientieren. Und wenn das unserer Gesellschaft schadet, leiden wir als Christen mit an den Schäden. Wir leben auf keiner Insel der Seligen, sondern mitten in einer zerrissenen Welt, die wie ein Schiff in sehr unruhiger See unterwegs ist. Das ist unsere Realität. Zurück zu Paulus. Jetzt wird in aller Ausführlichkeit beschrieben, wie die Fahrt verläuft. Mit einem Wort: wild. Man probiert alles Mögliche, man wirft Ladung über Bord, aber ein Sturm jagt den nächsten und die Beschreibung der Reise endet mit den Sätzen in Vers 20 und 21. Am Ende verloren wir jede Hoffnung auf Rettung, niemand wollte mehr etwas essen. Das kennen wir auch ohne Schiff aus anderen Krisen. Auf eine Phase des Aktionismus, bei der man alles Mögliche probiert, um das Ruder noch rumzureißen, eigentlich eine tolle Redewendung, folgt irgendwann die Resignation, es hat doch alles keinen Sinn. Und ob man nun aus Mutlosigkeit nichts mehr isst auf diesem Schiff oder weil man seekrank ist, auf jeden Fall verliert man dann auch noch den Rest an Kraft, den man vielleicht noch hatte. Jede Hoffnung auf Rettung geht verloren. Vielleicht kennt ihr das auch aus persönlichen Situationen. Und eigentlich glaube ich, dass wir das gerade an vielen Stellen beobachten können oder müssen. Einen gravierenden Verlust an Hoffnung in den Krisen weltweit, in der Bevölkerung unseres Landes, übrigens auch in der Kirche bei Christen. Warum ist das so? Nun ja, viele menschliche Möglichkeiten sind irgendwie ausgeschöpft. Wer hat denn wirklich noch gute Ideen, wie dieser Ukraine-Krieg oder der Krieg im Nahen Osten zu beenden sind? Oder die Hungerkatastrophen weltweit, die wir irgendwie nicht in den Griff kriegen? Wer sieht denn Lösungen der gesellschaftlichen Probleme in unserem Land? Lösungen für das Auseinanderdriften, das Abdriften in Extreme, in schräge Theorien und Positionen. Und wer keine weiteren Möglichkeiten sieht, der verliert die Hoffnung. Und wir Christen sind oft ganz genau gleich. Wenn unsere menschlichen Möglichkeiten an ihre Grenzen kommen, wird die Hoffnung dünn. Wenn wir viel vergeblich probiert haben, werden wir mutlos. Und wenn wir dann auch keine Ideen mehr haben, was Gott tun könnte, resignieren wir ganz. Dabei wäre gerade jetzt die christliche Hoffnung gefragt als zentrale Botschaft für Einzelne, für die Gemeinden, für die Kirche, für die ganze Welt. Unserem Gott ist doch alles möglich. Er braucht unsere Ideen nicht. Und er hat uns in unseren persönlichen Notsituationen und diese Welt in ihren riesigen Problemen doch nicht aufgegeben. Nein, der Auferstandene lebt mit seiner ganzen Kraft in uns, bei uns. Das ist doch die Realität. Aber wir sitzen oft da, verstehen nicht, warum Gott nicht schon lange eingegriffen hat, und die Grenzen unseres Denkens werden zu den Grenzen unserer Hoffnung auf Gott. An der Stelle passiert in der Geschichte mit Paulus etwas Außergewöhnliches. Einer stellt sich gegen die Hoffnungslosigkeit. Ich lese Vers 21 und 22. Da trat Paulus in ihre Mitte und sagte: Ihr hättet besser auf mich gehört, Männer. Und wärt nicht von Kreta losgefahren, dann wären uns solche Gefahren und alle Verluste erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken, keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird untergehen. Einer steht auf, einer macht sich bemerkbar und er nennt die Fehlentscheidung nochmal ganz klar beim Namen, sehr deutlich. Aber dann ruft er zur Hoffnung und macht eine ganz gewagte Behauptung, keiner wird umkommen, aber er prophezeit auch kein Happy End, das Schiff wird verloren gehen. Aber den Menschen verspricht er die Rettung. Ist das nicht das Gebot der Stunde, dass Christen aufstehen, die Missstände benennen, aber dann von Hoffnung sprechen? Ist das nicht Job der Gemeinde, Hoffnungsgemeinschaft zu sein? Die Botschaft von Gottes Möglichkeiten. Die Botschaft von Gottes Möglichkeiten zu teilen. Aber das geht nicht so einfach. Woher kommt denn dieser Mut? Woher kommt diese Überzeugung? Wo kommt denn die Hoffnung plötzlich her? Also dem Paulus war doch sicher auch speiübel auf diesem Schiff. Und vielen von uns wird es doch auch ganz schlecht, wenn wir uns manche Entwicklungen vor Augen führen. Ich lese Vers 23 folgende. Paulus spricht weiter. Denn letzte Nacht stand plötzlich ein Engel vor mir. Ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte: Hab keine Angst, Paulus, du musst noch vor den Kaiser treten. Deinetwegen schenkt Gott auch all denen das Leben, die mit dir auf dem Schiff sind. Fasst also Mut, Männer, ich glaube Gott, dass alles genau so kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Gott hat gesprochen. Gott hat ganz konkret durch einen Engel in die Situation hineingesprochen. Achtung, das hier ist kein allgemeingültiger Bibelvers, sondern das galt ganz persönlich dem Paulus. Und ich glaube, das ist es, was nötig ist. Wir brauchen Gottes Wort für unsere Zeit und für unsere Situation. Wir brauchen es, dass er spricht konkret hinein in unsere persönliche oder gemeindliche oder politische Situation. Und wir brauchen unsererseits offene Ohren und die Bereitschaft, uns etwas sagen zu lassen. Ja, manchmal schickt Gott sogar einen Engel. Also ich habe noch keinen gesehen, aber manche Engel die mir begegnet sind, das waren einfach Menschen, die Gottes Wort oder seine Absichten deutlich gemacht haben. Manchmal schenkt Gott Träume oder er lässt ein Bibelwort oder einen Liedvers konkret aufleuchten oder er schenkt plötzlich eine klare Überzeugung, einen klaren Gedanken, das ist jetzt dran. Und wie auch immer Gott redet, lasst uns ihm Raum geben, dass er zu uns sprechen kann und dass wir verstehen, was Gott vorhat. Manchmal gibt Gott mir eine Richtung, wie ich beten kann oder einen Bibelvers, den ich für eine bestimmte Person oder Situation einfach immer wieder bete. Reden Gottes. Und ist es hier nicht ganz wunderbar, dass Gott nicht nur den Paulus rettet, sondern die ganzen Heiden auf dem Schiff mit ihm? Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir Teil der Gesellschaft sind und mit unter den Folgen falscher Entscheidungen anderer leiden. Aber andersherum stimmt es auch. Unser Umfeld ist dadurch gesegnet, dass wir Kinder Gottes sind. Und deinetwegen schenkt Gott auch all denen das Leben, die mit dir unterwegs sind. Das sagt er hier zu Paulus und vielleicht sagt er das manchmal auch zu uns. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von Sodom. Gott wäre bereit gewesen, diese ganze boshafte Stadt zu verschonen, wenn 10 Gerechte darin gelebt hätten, die sich an seinen Ordnungen orientieren. Eigentlich ein guter Schnitt. Oder denken wir an das Wort, dass wir als Christen Salz der Erde und Licht der Welt sein sollen. Leute, wir machen einen Unterschied, einen gewaltigen Unterschied. Und vielleicht ist uns das oft gar nicht bewusst. Lass dir das sagen, es ist gut, dass du an deiner Schule oder deiner Uni oder deinem Ausbildungsbetrieb bist, denn mit dir ist Gott dort. Es ist gut, dass du in deiner Firma bist, in deiner Praxis, in deinem Krankenhaus, in deiner Nachbarschaft, als vielleicht einziger Christ in deiner Familie oder Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis, in deiner Sportgruppe, denn mit dir ist Gott dort. Und wer weiß, an wie vielen Stellen Gott schon ganze Gruppen, Gemeinden oder Völker verschont oder gesegnet hat, weil seine Kinder dort waren und zu ihm gerufen haben. Zurück zu Paulus. Nach 2 Wochen Umhertreiben in der Adria nähert man sich dem Land. Ich glaube, das waren 2 lange Wochen. Und ich glaube, unsere Schiffsnöte sind manchmal auch ganz schön lang und deutlich länger, als wir das für erträglich halten. Und dann nähert man sich dem Land und die Seeleute wollen sich gern abseilen. Tatsächlich, die wollen mit Seilen runter vom Schiff und sich selber ohne die Passagiere in Sicherheit bringen. Der Paulus bemerkt das und informiert den Oberst und die Soldaten, die verhindern, dass die menschlichen Ratten das sinkende Schiff verlassen. Also der Paulus lehnt sich jetzt nicht einfach zurück nach dem Motto, der Herr hat gesprochen, der Herr wird es schon richten, sondern er bleibt wachsam, ein aufmerksamer Beobachter, ein kritischer Geist. Und er durchschaut die Menschen, er erkennt die böse Absicht der Seeleute und er wird laut und aktiv, wo Unrecht geplant ist. Und das finde ich ganz spannend. Wie Paulus folgen wir einem Herrn, der gelitten hat und gekreuzigt wurde. In unseren Kirchen hängt keine schöne Deko, sondern ein Kreuz, oft noch mit einem toten Jesus dran. Und das Kreuz sagt uns, dass Nachfolge Jesu auch für uns das Erdulden von Leid und Unrecht bedeuten kann. Aber das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Gegen manches drohende oder geschehene Unrecht müssen und sollen und dürfen wir aufstehen, um uns und andere zu schützen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und da braucht es, glaube ich, viel Weisheit zum Unterscheiden. Wo ist unser demütiges Aushalten gefragt und wo sollen wir mutig Missstände beim Namen nennen und nicht locker lassen? Welche Petition müssen wir unterschreiben? Wogegen müssen wir vielleicht mal gerichtlich vorgehen? Wo gilt es, Briefe zu schreiben, sich im Netz an einer Diskussion zu beteiligen, den Abgeordneten zu kontaktieren oder Gemeinderäte oder Bürgermeister? Lasst uns da ganz hellwach sein in unserer Welt und wirklich auch merken, wo wir vielleicht einfach die Klappe halten sollten. Und dann geschieht in der Geschichte noch etwas Besonderes. Ich lese Vers 33 folgende. Bis in die Morgendämmerung hinein redete Paulus allen zu, etwas zu essen. Er sagte, ihr habt nun schon 14 Tage aus. Die ganze Zeit über habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb bitte ich euch, esst etwas. Das braucht ihr, wenn ihr gerettet werden wollt. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt. Nachdem er das gesagt hatte, nahm er ein Brot. Vor aller Augen dankte er Gott, brach das Brot in Stücke und fing an zu essen. Da fassten alle wieder Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Essen gibt Kraft. Und wer seelisch so erkrankt ist, dass er nicht mehr essen kann oder will, braucht dringend Hilfe. Essen ist Lebensbejahung. Wer isst, will leben. Aber neben dieser biologischen Tatsache hat diese Handlung des Paulus für mich noch eine tiefere Bedeutung. Hört ihr die Anklänge ans Abendmahl? Nachdem er das gesagt hatte, nahm er ein Brot vor aller Augen, dankte er Gott, brach das Brot in Stücke und fing an zu essen. Matthäus 26 steht, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte, brach's und gab's den Jüngern. In meinen Augen ist diese Parallele kein Zufall. Nee, der Paulus feiert mit diesen heidnischen Menschen kein Abendmahl. Das würde er nie tun. Diese wertvolle Gemeinschaft mit Jesus gehört denen, die an Jesus glauben. Aber ich denke, er persönlich hatte natürlich das Abendmahl vor Augen. Dieses Hoffnungsmahl, das er schon unzählige Male mit den Gemeinden gefeiert und das ihn schon so oft gestärkt hatte. Er isst, alle anderen essen auch und dann haben sie wieder Kraft und Mut. Was gibt uns Kraft und Mut in unseren ganz persönlichen oder gesellschaftlichen oder weltweiten Herausforderungen? Ich glaube, neben dem Hören auf Gottes Reden ist es diese Gemeinschaft mit Christus. Sein Leib für uns gegeben, sein Blut für uns vergossen, er in uns. Ganz konkret, schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, das gibt Mut, das lässt neu hoffen, das ändert die Situation. Und so kommt der Paulus nach dieser Hoffnungsmahlzeit mit allen anderen heil ans Land. Sie retten nur ihr nacktes Leben, aber das hat Gott ihnen geschenkt. Und wir und unsere Krisen? Wir wissen noch nicht, wie unsere Lebensreisen ausgehen und wann und ob und wie die Rettung aus unseren Schiffbruchs- oder Schiffsnot-, Seenotsituationen kommt. Aber dass unser Herr mit uns ist und dass er uns nicht loslässt und uns ans Ziel bringt, zu sich in die Ewigkeit, das wissen wir. Und du? Wo brauchst du heute neue Hoffnung? Wo hast du resigniert, weil alles nichts hilft? Wo liegst du vielleicht hoffnungslos und kraftlos am Boden? Wo ist dir ganz schlecht? Wir wollen heute miteinander das Mahl der Hoffnung teilen. Jesus in Brot und Wein in uns aufnehmen, uns neu von Gottes Geist erfüllen lassen. Das darfst auch du heute erleben. Ganz bewusst auch für die Situation, die dir gerade vor Augen ist, wo du Kraft brauchst, wo du Hoffnung brauchst. Und dann kannst du und dann können wir wieder aufstehen, aufrecht hinstehen, als Ermutigte weitergehen, reden und handeln, wo das nötig ist, aushalten, wo das nötig ist und unsere Hoffnung mit einer entmutigten Welt teilen. Dazu sind wir berufen. Amen.